Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute ein aktuelles Thema angucken, das da heißt Der russische Bär. Ein historisch und biblischer Blick auf die Ukraine. Dazu, wenn es um diese historischen Fakten geht, haben wir natürlich den Kurt Pieslinger angefragt und sind sehr, sehr dankbar, dass er heute zugeschaltet ist. Er wird uns ein bisschen aufklären über den Ukraine-Konflikt, sowohl aus historischer als auch biblischer Sicht. Kurt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen.
Bei mich auch.
Nun, wir wollen ein bisschen was über die Ukraine erfahren. Und da du ja Historiker bist und selber auch gerade viel Zeit da rein investierst, dich mit eben diesem Konflikt aktuell auseinanderzusetzen, wäre meine Frage an dich, ob du uns ein bisschen aufklären könntest, so über die historischen Hintergründe dieses Ukraine-Konfliktes.
Ja, gerne. Da gehen wir weit, weit in die Geschichte zurück, um hier so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, um ein Gespür zu entwickeln, was ist da bisher in der Vergangenheit gewesen. Ich habe da eine sehr, sehr alte Karte. Und da geht es um 1000 Jahre abendländischer Geschichte. Und so in 100, 150 Jahren Abständen wandern wir hier von einer Karte zur anderen. Wir gehen also im Schnellzugstempo durch 1000 Jahre hindurch. Wir fangen an, so ungefähr mit dem Jahr 800. Wie schaut es da in Europa aus? Das rote Dicke hier in der Mitte ist das Frankenreich von Karl dem Großen. Aber jeder Große stirbt auch einmal. Da er drei Söhne hat, wird das Reich dann aufgeteilt. Und interessanterweise, ich meine, das ist jetzt doch eine Weile her, 1200 Jahre, aber diese Aufteilung des Frankenreiches auf seine drei Söhne führt letztlich zur Entstehung in Europa von drei Staaten, die bis heute die mächtigsten auf dem Kontinent sind. Das ist eben auf der einen Seite Frankreich, jetzt sind wir bei der zweiten Karte, das Deutsche, das Altdeutsche Reich und Italien. Frankreich, Deutschland, Italien. Denn die Briten sind ja getrennt durch den Ärmelkanal. Aber im Kerngebiet Europas ist also Deutschland, Frankreich, Italien, die kristallisieren sich als die drei mächtigsten hier heraus. Und jetzt schauen wir ein bisschen, was hat sich denn im Osten damals so getan? Also aus dem Zentrum von Mitteleuropa hinaus. Wenn wir noch einmal zur ersten Karte gehen, da steht also hier, da waren slawische Stämme. Hier zum Beispiel das Gelbe, die Matian, die Ungarn. Hier die Awaren, die aus Innerasien davor gedrungen sind. Auf der nächsten Karte sehen wir, dass sich die Matian, die Ungarn, schon ein wenig hier sesshaft gemacht haben, in der ungarischen Tiefebene. Da sind wir jetzt im Jahr 962. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Ungarn ist noch größer geworden. Und jetzt sind wir im Jahr 1250, jetzt sieht man schon, hier ist schon Russland, das Grüne, der russische Bär, schon da. Wir blicken weiter, jetzt sind wir in der Zeit der Reformation, Martin Luther. Da hat sich hier ein Fürstentum Litauen gebildet, in dieser Gegend. Wir schauen weiter an das Ende des Dreißigjährigen Krieges, 1648. Da ist jetzt groß auf dem Balkan das Osmanische Reich und ein großes Polen. Die Landfläche bleibt ja immer gleich. Das ist wie bei einer Ziehharmonika. Einmal dehnt sich der aus, dann geht der wieder zurück, dann dehnt sich ein anderer aus. Also es ist immer nur ein Hin und her von Staats- und Landesgrenzen. Jetzt sind wir hier in 1763, Ende des Siebenjährigen Krieges. Ist relativ parallel. was vorher war, nur dass jetzt Ungarn viel größer geworden ist, weil es gelungen ist, die Türken zurückzudrängen. Die waren nämlich zu gewissen Zeiten ganz knapp vor Wien. Zweimal, 1529 und 1683. Und man hat gezittert in Mitteleuropa vor dieser olivbraunen Farbe hier, nämlich dem türkischen Osmanischen Reich. Jetzt kommen wir in die Zeit von Napoleon, nämlich nachdem er besiegt war, Wiener Kongress 1815, Neuaufteilung von Europa. Hier sehen wir wieder das Russische Reich. Österreich, Ungarn hat sich schon sehr dick hier herausgemausert. Und auf der nächsten Karte 1878, da sehen wir jetzt in der Mitte schon sehr deutlich Rot, Deutschland, das dunkle Gelb, Österreich, Ungarn, ein 50 Millionen Einwohnerstaat, viele, viele Nationalitäten da drin vereint. Und dieses Reich erstreckt sich in den westlichen Teil der heutigen Ukraine hinein. So, dann zerfällt Österreich-Ungarn aufgrund der Nationalitäten, die sich da eigene Staaten gewünscht haben, Nationalismus. Und das Ergebnis, es entstehen hier eine Reihe von neuen Staaten, aber auf dem Boden der heutigen Ukraine ist also Polen, Tschechoslowakei, Rumänien, Russisches Reich. Aus der Zeit stammt diese Karte. Die ist also gut 100 Jahre alt. Und da war man angekommen 1919, nach dem Ersten Weltkrieg. Jetzt schauen wir zu einer anderen Karte, nämlich aus der Sicht Russlands. Das ist das Russische Reich, die Entwicklung von 1462 bis zum Ersten Weltkrieg, bis 1917. Also von der Zeit an, wo Kolumbus Amerika entdeckt hat, da war das Russische Reich noch relativ klein. Das ist hier dieser dunkelgrüne Bereich. Und je heller jetzt die Farben werden, das sind die Jahrhunderte, Jahrzehnte, die vergangen sind, wie sich das ausgedehnt hat. Also das nächstkräftige Grün haben wir hier. Und da sind wir jetzt nach der Legende bis 1592. Das ist also genau 100 Jahre nach der Entdeckung Amerikas, ist Russland bereits von diesem grünen Bereich. Und dann geht es sehr schnell. Es dehnt sich in die nächste Farbe aus. Das noch hellere Grün. Sibirien, und das war relativ einfach zu erobern, denn wer ist da? Ja, da gibt's Bären und Wölfe und keine Menschen, mehr oder weniger. Denn es ist eine eisige Gegend. Und das ist auch die Zeit, wo man von Europa aus die großen Großmächte sich ihre Kolonien auf diesem Erdball erobern. Nur der Unterschied ist, die haben alle ihre Kolonien wieder verloren, während Russland hat diese ursprünglichen Kolonien, wenn man sie nennen kann, bis heute beibehalten, weil Russland als einziges eine direkte Landverbindung hatte. Und wenn jetzt ein europäischer Staat in Afrika etwas hat, ja, da ist viel Entfernung dazwischen, aber hier ist es also direkt im Anschluss. Und Russland hat einen großen Nachteil. Es liegt so nördlich, dass es immer all die Jahrhunderte verzweifelt versucht hat, einen Zugang zu einem Weltmeer zu finden, das im Winter nicht zugefroren ist. Denn hier hätte man zwar die Ostsee, aber im Winter zu kalt, als dass das hier zu beschiffen wäre. Hier am Schwarzen Meer, da wäre es warm genug, aber dann ist wieder diese Meerenge der Dardanellen, Bosporus, dass man da wieder nicht hinauskommt. Bei der Türkei, das sind Binnenmeere, das Kaspische und der Aralsee. Und hier fehlt ihm ein Stück zum Persischen Golf hinunter. Ja, da ist überhaupt die große Landmasse des Himalaya-Gebirges. Ja, und hier hat man es geschafft. Aber Wladiwostok, wo ist Wladiwostok und wo ist Moskau? Das sind 13.000 Kilometer dazwischen. Und es ist halt nicht günstig, wenn das Zentrum und der eisfreie Hafen so weit auseinander liegen. Und das war immer das Problem Russlands. Und sie haben immer versucht, irgendwo zu einem eisfreien Weltmeer zu gelangen. Aber überall dort, wo es interessant wäre, da war schon wer und hat sich entgegengestemmt. Das heißt, die Ausdehnung Russlands ist flott vorangegangen dort, wo niemand war. Sie haben dann hier einmal sehr weit nach Süden, das ist hier dieses rot gestreifte Gebiet, sich ausgedehnt, die sogenannte Mandschurei, von China erobert 1900 und haben das 5 Jahre lang besessen. Und haben dann hier eine Eisenbahnlinie runtergebaut, nach Wladiwostok. Und dann haben sie aber genau dieses gestreifte Gebiet wieder verloren. Und als Ergebnis mussten sie dann diesen Umweg noch einmal eine neue Eisenbahnlinie bauen, um nach Wladiwostok zu gelangen. Nun gehen wir zur mittleren Karte, schauen uns diese hier noch an. Da sehen wir jetzt Großmitteleuropa im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da sehen wir jetzt schon ein bisschen deutlicher, was sich da in dem Gebiet der Ukraine abgespielt hat. Das ist der Kriegsbeginn. Die blauen Mächte sind also das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn. Die waren miteinander verbündet. Die rote Farbe, das sind die alliierten Mächte, die Gegner. Die Mittelmächte, wie man sie auch nennt, sind also in der Zange. Sind von rechts und links eingekeilt, haben einen Zweifrontenkrieg. Und trotzdem gelingt es ihnen, also vor allem der deutschen Armee, relativ weit über Belgien nach Frankreich vorzudringen. Aber im Osten sieht man, wie hier Ostpreußen an die Russen anfangs fällt und auch hier das Gebiet der heutigen Ukraine, also der Westukraine, wie die russische Armee bis zu diesem roten Streifen hier, dieser roten Linie vordrängt. Aber im Laufe der Zeit gelingt es, hier das zurückzudrängen. Und wenn wir zur unteren Karte schauen, da ist ja jetzt was ganz Interessantes passiert. Und zwar, dieser Zweifrontenkrieg, dass man sich also rechts und links erwehren muss von den Mittelmächten her, hat die Idee aufgebracht, man müsste doch, zwar war das die Idee der deutschen Heeresleitung, man müsste doch in Russland eine Revolution, einen Bürgerkrieg starten können, dann würde Russland mit internen Problemen so beschäftigt sein, dass sie froh sind, wenn sie Frieden schließen können mit Deutschland und Österreich-Ungarn. Und dann hat man eine Frontlinie weniger und kann alles andere in den Westen werfen. Und dazu hat man einen Revolutionär, der in der Schweiz untergetaucht ist, heimlich, also das war der deutsche Geheimdienst, hat den eingeschleust nach Russland und dem ist es tatsächlich gelungen, eine Revolution, die Oktoberrevolution vom Zaun zu brechen. Und er hieß von seinem Decknamen her Lenin, weil er lange Zeit an der Lena in Gefangenschaft war. Die Lena, das sehen wir wieder auf der Russlandkarte, ist ein Fluss weit in Sibirien. Der war also schon überall, dieser Lenin. Dann ist er in der Schweiz und wird eingeschleust von den Deutschen nach Russland und startet dort die Revolution. Und das führte letztlich zur Entstehung der Sowjetunion. Und das war im Ersten Weltkrieg ein Riesenerfolg für Deutschland und Österreich-Ungarn, Denn damit sind in Russland natürlich intern die Wirren ausgebrochen und man konnte nicht gleichzeitig auch einen Krieg nach Mitteleuropa führen. Und man hat um Frieden gebeten. Und bei diesem Frieden, und das ist jetzt interessant auf dieser Karte, wurde die neue Grenzlinie so gezogen. Das war die Frontlinie hier. Und nach dem Friedensschluss, diese strichlierte Linie. Da ist also jetzt dabei Estland, Lettland, Litauen und Weißrussland und die Ukraine. Das ist also interessant, wie sich das entwickelt hat.
Also was wir hier in dieser besonderen Grenzlinie ja sehen, ist, dass ein Teil der heutigen Ukraine zu Russland gehört und der andere Teil zum ehemaligen österreichisch-ungarischen Reich. Das ist ja nun heute ganz anders. Wie hat sich das denn entwickelt? Wie kam es dann dazu, dass die Ukraine so geformt ist, wie wir sie heute sehen? Also es kommt ja noch eine Zwischenkriegszeit und noch der Zweite Weltkrieg. Könntest du uns da ein bisschen aufklären, wie es da weiterging?
Ja, also in der Zeit des Ersten Weltkrieges, wo es also dann zu diesem Bürgerkrieg in Russland kam, da waren erstmals so Tendenzen in der Ukraine, das wäre jetzt die Gelegenheit, wenn es da einen Bürgerkrieg gibt, dass wir einen eigenen Staat kreieren, den Staat Ukraine. Und der wurde auch gegründet und der bestand auch ungefähr 14 Tage. Also die Geburtswehen der Ukraine waren also alles andere als angenehm. Denn dann kam schon die Rote Armee und hat die Weiße Armee, wie die gegenseitig hieß, besiegt. Und damit war es schon wieder vorbei mit der Selbstständigkeit und der Unabhängigkeit der Ukraine. Und in der Zwischenkriegszeit, wenn wir jetzt diese Karte jetzt hier betrachten, in der Zwischenkriegszeit hat also Europa diese Gestaltung von den Grenzen her. Das große Österreich-Ungarn ist jetzt in viele einzelne Nationalstaaten zerfallen. Wir haben hier Tschechoslowakei. Von oben gesehen schaut das fast aus wie eine Eidechse. Nicht mit von ihrer Form her. Dann Rumänien hat sich verdoppelt. Das ist etwas, wodurch so eine Karpfenform entstanden ist. Ungarn ist ganz klein geworden, Österreich ist ganz klein geworden. Ja, und es hat sich jetzt ein großes Südslawien gebildet. Jugo ist der Name für Süden. Südslawien, Jugoslawien, das aus vielen südslawischen Völkern besteht. Und Bulgarien, das war vorher auch schon da. Aber man merkt also, hier hat sich da viel getan und in Bezug auf die Ukraine, ja, da gibt's jetzt ein riesiges Polen auf einmal. Mit Westgalizien und Ostgalizien, das war also ursprünglich bei der österreichisch-ungarischen Monarchie dabei. Und dann gibt's hier Bessarabien, das ganz bis zum Meer reicht. Heute haben wir hier bei der Ukraine einen Küstenstreifen. Und das Hellgrüne hier ist die ukrainische SSR, also ein Teil der Sowjetunion, mit einer gewissen Selbstständigkeit, aber eben nur eine gewisse, es ist innerhalb der Sowjetunion. Und ebenso diese weißrussische SSR. Es ist schon interessant, wenn man die jetzige Lage anschaut, dass man also sieht, genau Weißrussland und Ukraine sind integriert in die Sowjetunion. Das ist wichtig festzuhalten. Jetzt schauen wir weiter zum Zweiten Weltkrieg und schauen uns diese Karte hier an. Das ist also die Zeit des nationalsozialistischen Deutschlands. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg und es war ein Blitzkrieg. Es wurde also in kürzester Zeit Polen besiegt, dann hat man Dänemark und Norwegen besetzt. Niederlande und Belgien waren neutral, die wurden auch kurzerhand besetzt, um Frankreich von Norden her anzugreifen, denn die direkte Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, die war enorm stark ausgebaut von französischer Seite her, also kaum zu überwinden, die sogenannte Maginot-Linie. Und daher wählte man den Weg über Belgien, um von hier nach Frankreich einzudringen. Und es ging alles unwahrscheinlich schnell, sodass in den Geschichtsbüchern steht, das war ein Blitzkrieg. Also die deutsche Armee eilte von Sieg zu Sieg. Wichtig jetzt für unser Bild auf die Ukraine, bevor das nationalsozialistische Deutschland Polen angriff, hat sich Hitler mit Stalin verständigt. Und sie haben sich, noch bevor die Kampfhandlungen losgingen, haben sich die zwei, Deutschland, Russland, geeinigt auf einen Geheimpakt. Und zwar, Deutschland sagt, wir greifen Polen an, aber dafür Russland stillhält, machen wir so 50-50. Den östlichen Teil von Polen bekommt Russland und den westlichen Teil Deutschland. Die russischen Truppen mussten nichts tun, als dann nur, nachdem Polen besiegt war, einzumarschieren. Das war also der Dank von Deutschland an Russland, dass sie stillhalten bei diesem Angriff auf Polen. Und die Polen waren in der Mitte und wurden praktisch zerrieben zwischen diesen zwei mächtigen Staaten. Und so war jetzt die Grenzlinie zwischen Polen und Russland hier, also eigentlich Deutschland. Und die ursprüngliche Grenze Polens war ja hier gewesen. Es hat sich also um diese Strecke, um diese Fläche, die Grenze Richtung Westen für Russland verschoben. Was hier so grünlich ist, die waren verbunden, waren Verbündete Deutschlands. Jugoslawien wurde dann auch noch besiegt. Griechenland wurde besiegt. Die deutschen Truppen landeten auf Kreta. Ja, und dann ging das noch da unten weiter in Afrika im Süden, also in Nordafrika. Libyen, von deutschen Truppen besetzt, da war der General Rommel, der Wüstenfuchs. Während hier englische Kolonie ist Ägypten und Algerien war ursprünglich französische Kolonie. Jetzt, wenn wir zum Beginn des Zweiten Weltkrieges schauen, Deutschland und die Sowjetunion haben also einen Pakt geschlossen, einen Friedensschluss gemacht und dieser Nicht-Angriffspakt war also so, dass sich Stalin natürlich gedacht hat, das ist ein Nicht-Angriffspakt. Und am 21. Juni 1941 stellte sich dann heraus, dass Deutschland die Sowjetunion angreift, obwohl man sich auf einen Nicht-Angriffspakt geeinigt hat. Das war also ein glatter Bruch. Und die deutschen Panzerarmeen stießen also weit, weit vor, wieder sehr, sehr schnell und eroberten alles, was hier blau ist. Natürlich nicht nur die Panzerarmeen, aber die waren am Land die entscheidende Kraft, unterstützt von der Luftwaffe, die die Lufthoheit hatte. Und man gelangte, das ist die weiteste Grenze, diese blaue Linie, bis knapp vor Leningrad, heutige St. Petersburg, und bis 9 Kilometer vor Moskau. 9 Kilometer vor Moskau. Und dann kam das Ganze zu stehen. Wintereinbruch. Und damit wurde das ganze Unternehmen unterbunden. Denn jetzt konnte die überlegene deutsche Technik nicht mehr eingesetzt werden. Denn im Winter flog kein Flugzeug mehr, es war zu kalt, die Panzer konnten nicht mehr gestartet werden und da kam dann die russische Gegenoffensive. Aber im Sommer ging es wieder voran. Und dann hat man bis Stalingrad und bis zum Kaukasus hinunter das ausgedehnt. Jetzt wurde aber die Frontlinie extrem lang und dann hat man hier entlang Verbündete eingesetzt, also von Rumänien, von Italien, Armeen, und hier stieß dann die russische Armee durch und hat die deutsche Heeresgruppe hier eingekreist, eingekesselt bei Stalingrad. Ein Ausbruch wurde nicht erlaubt und so sind die in diesem Kessel da drinnen buchstäblich an Munition und Nahrung verhungert und gingen in Gefangenschaft. Von den 90.000, die hier gefangen genommen wurden, also ursprünglich war die Armee an die 200.000 Mann stark, haben 6.000 später das Ganze überlebt. Also das war praktisch die Kriegswende. Und man sieht, das, was erobert wurde, war mehr oder weniger das Gebiet von Weißrussland und der Ukraine. Wir wandern nun weiter zur nächsten Karte, die sehr bedeutsam ist, weil sie so die wahren Kraftverhältnisse signalisiert. Im oberen Teil hier sehen wir die Mittelmächte, also Deutschland mit seinen Verbündeten, blau. Und wenn man das jetzt auf einer Weltkarte betrachtet, merkt man, das ist eigentlich eine nicht allzu große Fläche. Da gibt es im Osten Japan, das mit Deutschland verbündet. Und all die anderen Farben sind die Gegner. Also allein nur, wenn man diese Farbskala sich betrachtet, blau gegen den Rest der Welt, schaut nicht ganz gut aus für die blaue Farbe. Wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer hinuntergeht zur nächsten Karte und wir uns die im Detail ein bisschen genauer anschauen, das ist jetzt eine Karte, die aufzeigt und das drückt also enorm viel von dem aus, wo wir jetzt gerade hineinkommen. Denn was sich jetzt entwickelt, ist ja ein Welthandelskrieg. Und hier steht als Überschrift Rüstungswirtschaft und Handelskrieg. Und das ist hochinteressant. Denn an der Karte lässt sich ablesen, wie dieser Zweite Weltkrieg ausgehen wird. Und zwar, die dunkle Farbe bedeutet, dieser Staat ist in Bezug auf Eisenproduktion die Nummer 1. An zweiter Stelle liegen ex aequo Deutschland, Sowjetunion, was die Eisenproduktion betrifft. Und das brauchst du natürlich in einem Krieg für alles, was an Waffen zur Verfügung ist. Ich meine, da ist der Rohstoff Eisen das Um und Auf. An dritter Stelle liegen dann Großbritannien und Frankreich. Und an vierter Stelle Japan und Italien. Als Hitler, als der Führer des deutschen Volkes, Russland, die Sowjetunion angriff und das Ganze dann aufgrund des Wintereinbruchs zum Stehen kam, dieser Vormarsch der deutschen Truppen, zum gleichen Zeitpunkt gab es eine Kriegserklärung Deutschlands an die USA. Ich meine, im Rückblick sagt man, ich meine, das ist blanker Selbstmord. Man legt sich sozusagen, wenn man jetzt die Rüstungsproduktion anschaut, mit den allerstärksten auf diesem Planeten gleichzeitig an. Denn die USA ist die Nummer 1 und Deutschland, Sowjetunion sind von der Rüstungsproduktion her ungefähr gleich. Ja, und jetzt kämpft man gegen Sowjetunion und gegen USA, das auch noch Kanada hier als starken Mitstreiter auf der Seite hat, weil hier ist eine enge wirtschaftliche Verbindung zwischen Kanada und USA. Und damit war also klar, wie dieser Krieg letztlich ausgehen wird. Es wird Deutschland ausgehungert werden aufgrund mangelnder Rohstoffe, was für einen Krieg nötig ist. Also in dem, wenn man nur die Karte anschaut, weiß man auf längere Sicht gesehen chancenlos hier in der Mitte gleichzeitig gegen die starke Achse Sowjetunion und USA anzugehen.
Nun, das sieht ja jetzt so aus, als wenn während des Zweiten Weltkrieges die Ukraine gar nicht mehr existent war. Sie wurde ja quasi aufgerieben zwischen den großen Mächten Deutschland auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Nun kam der Zweite Weltkrieg ja 1945 dann auch zum Ende. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, was ist dann eigentlich passiert? Deutschland war weg vom Fenster der Großmächte und jetzt hatten wir noch die Sowjetunion und wir hatten die USA. Und diese beiden großen Mächte stellten ja jetzt die beiden großen Weltmächte dar. Und man könnte sagen, der Kalte Krieg begann dann ja nun irgendwann. Was ist in der Zeit eigentlich aus der Ukraine geworden und in der Zeit danach?
Ja, es ist also interessant, wie so große Linien entstehen. Durch diesen Zweiten Weltkrieg, diese Selbstzerfleischung Europas, bleiben am Ende zwei Supermächte übrig. Die Sowjetunion und die USA. Und das, was jetzt sichtbar wird, ist praktisch der Kampf diese zwei Supermächte um den Einfluss in Europa. Und Europa wird gewissermaßen aufgeteilt in zwei Hälften. Wir haben einen mittleren und westlichen Teil, der mehr oder weniger Einflussgebiet der USA ist, und einen östlichen Teil, der Einflussgebiet von der Sowjetunion ist. Und Europa ist jetzt mehr oder weniger hilflos da in der Mitte zwischen den zwei Supermächten und zittert, wird da irgendeiner nervös, der Oberste von der Sowjetunion oder der Oberste der USA, und drückt auf den Knopf und dann fliegen die mit Atomsprengköpfen bestückten Raketen und entladen sich vielleicht direkt über Europa. Also wir waren hier irgendwie so wie die Sandwich-Einlage bei einem Burger in der Mitte drinnen, ist zwar das Schmackhafteste, aber der Druck kommt von den zwei Außenseiten. Und das war also eine Zeit, wo die Ukraine innerhalb der Sowjetunion integriert war. Aber eins ist dabei interessant. In der Sowjetunion gibt es natürlich nach Stalin auch verschiedene oberste Sowjets, zum Beispiel Chruschtschow. Und der ist in der Ukraine groß geworden. Und er hat dann etwas gemacht, 1954. Und jetzt schauen wir uns das kurz auf der Europakarte an. Also auf dieser Karte hier. Und zwar hat Chruschtschow, weil er sozusagen ukrainefreundlich unterwegs war, der Ukraine die Krim gewissermaßen in den Schoß gelegt. Und das hat für die aktuelle Situation eine Auswirkung. Also das ist oft erst viele, viele Jahre später wird das sichtbar, nicht? 1954 und jetzt, da haben wir fast 70 Jahre dazwischen. Aber auf einmal wird das hochaktuell. Eigentlich schon 2014 hochaktuell geworden. Jetzt in dieser Zeit des Kalten Krieges kommt dann ein Jahr, was alles verändert, nicht? 1989 der Fall der Berliner Mauer und dann geht es Schlag auf Schlag. Es beginnt diese ganze östliche Machtfülle der Sowjetunion zu zerbröckeln. Und wir bleiben bei der Europakarte. Man sieht das hier sehr schön. Und zwar, hier ist ja die Bundesrepublik noch zweigeteilt, nämlich in die Deutsche Demokratische Republik und eben der westliche Teil, die Bundesrepublik Deutschland. Alles, was hier so schön dunkelblau ist, das war der Beginn der EU, Ursprünglich waren da andere Namen, dann hieß es einmal EG, Europäische Gemeinschaft. Und das ist systematisch gewachsen, aber natürlich immer in dieser Phase noch des Kalten Krieges. Aber in dem Moment, wo jetzt diese Sowjetunion zerbröselt, beginnt diese Einheit Europas Gestalt anzunehmen. Weil vorher war sie praktisch dieses Europa genau in der Mitte auseinandergeschnitten. Eben in USA-freundlich, Russland-freundlich. Wobei freundlich nicht immer bedeutet, dass die Freunde waren. Eher waren das so die Mächtigen, die hier das Sagen hatten. Westlich wie östlich. Deutschland ist ja gewissermaßen besetzt geblieben von US-Truppen. Und als es dann zu diesem Traum kam, wieder die zwei deutschen Staaten zu vereinigen, ich meine, das war ja ein Ereignis, seitdem gibt es ja den 3. Oktober in Deutschland als ein besonderes Datum, jetzt gibt es wieder ein einiges Deutschland, zwar stark verkürzt, denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Sowjetunion Polen einfach vom Osten her abgeschnitten und den ganzen Staat nach Westen verschoben und auf Kosten von Deutschland. Jetzt, was war jetzt so entscheidend bei dieser Vereinigung der zwei deutschen Staaten? Das war eine Sternstunde für das Ende eines Kalten Krieges und für den Beginn einer Friedensgeschichte, ein einheitliches Europa. Und die Sowjetunion, dann Russland, denn die zerbricht jetzt gerade, hat unter der Bedingung zugestimmt, dass man diese kalte Kriegsphase eben damit beendet und dass die NATO, und jetzt kommt ein neuer Begriff herein, sich nicht erweitert. Was ist die NATO? Und jetzt schauen wir zur mittleren Karte hier, auf diese da. Das, was uns jetzt beschäftigt, ist die NATO. In der Zeit des Kalten Krieges wurde 1949 die NATO gegründet. North Atlantic Treaty Organization. Also ein Verteidigungsbündnis der Nordatlantikstaaten. Unter der Führung der USA, so wie es auf der anderen Seite die Warschauer Paktstaaten gab, unter der Führung der Sowjetunion. Und das war eben die Zeit des Kalten Krieges. Und der Warschauer Pakt, diese ganzen östlichen und von der Sowjetunion dominierten Staaten, Satellitenstaaten, das ist also jetzt alles auseinandergefallen. Und die NATO, die stand aber jetzt noch immer da. Und zwar die ursprüngliche Staatformation USA, Kanada. Also die zwei Staaten, die sind sowas von eng verbunden. Enger geht es ja gar nicht mehr. Die sind also wirklich miteinander verheiratet. Und alles, was jetzt auf dieser Karte blau ist, sind NATO-Staaten. Das sind mittlerweile 30. Und jetzt nähern wir uns dem wirklichen Ukraine-Konflikt. Denn wie auf der einen Seite eine Sowjetunion zerbröselt und das ganze östliche militärische Verteidigungsbündnis auseinanderfällt, haben die USA jetzt gemerkt, oh, das ist ja eine goldene Gelegenheit. Der Osten beginnt auseinanderzubröseln, nämlich der Osten dominiert von der Sowjetunion, während die USA, die stehen ja jetzt eigentlich recht stark da mit ihren Verbündeten und eigentlich war das ja gar nicht mehr nötig, dass es jetzt die NATO noch gibt. Die USA haben nämlich eines gefürchtet. Wenn wir uns diese ursprüngliche Karte noch einmal vor Augen führen von den größten Rüstungsmächten der Welt im Zweiten Weltkrieg. Wir hatten schon einen Blick auf diese Karte geworfen, dass also die USA, die Nummer eins waren in Bezug auf die Roheisenproduktion während des Zweiten Weltkrieges, und das wurde dann ja noch weiter ausgebaut. Und die nächsten in der Stärke in Bezug auf Roheisen, Deutschland und die Sowjetunion. Und Deutschland ist ja bekanntlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann niedergelegen, hat sich aber dann wirtschaftlich sehr wieder in die Höhe gearbeitet, trotzdem es zwei deutsche Staaten gab. Also was dieses Westdeutschland, die Bewohner da geleistet haben in der Aufbauphase, das ist enorm. Deutschland wurde Exportweltmeister und ist bis heute die viertstärkste Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten. Also der Fleiß des deutschen Volkes, das ist gigantisch, wie die Arbeit. Und diese Entwicklung führt jetzt dazu, wenn Europa ist dann stark und ist wirklich ein vereintes Europa, wenn die zwei stärksten von Europa, nämlich Deutschland und Sowjetunion, jetzt Russland, eine Einigkeit demonstrieren. Dann hat man ein starkes Europa. Und wer fürchtet wie die Pest? Die USA. Denn dann ist da ein neuer Konkurrent. Europa, das ist ja, wenn die vereint sind, das ist eine Ansammlung von Menschen, da wird was geleistet, da wird produziert, da gibt es Dienstleistungen. Das ist ein Wirtschaftsfaktor, aber was für einer? Es wäre also für USA günstig, eine Feindschaft zwischen dem wichtigsten Staat der EU, Deutschland, und dem größten Rohstofflieferanten auf dem europäischen Kontinent, der sich weit nach Asien hinein erstreckt, nämlich Russland, zwischen diesen beiden einen Keil hineinzutreiben. Also die USA haben hier eine ganz bedeutsame Außenpolitik verfolgt. Nichts war für sie gefährlicher, als dass Deutschland und Russland in Frieden, in enger Handelsverbindung, so ineinander verschränkt wie zwei Zahnräder, agieren. Da verfürchtet sich die USA. Und deswegen blieb auch die NATO bestehen. Und wir erinnern uns, Russland hat eingewilligt in die Vereinigung der zwei deutschen Staaten, wenn es ab jetzt keine weitere Erweiterung der NATO mehr gibt. Und das hat man versprochen. Und das wurde dann von USA eiskalt gebrochen. Und die USA wurden die alleinige Supermacht, die sich immer weiter, immer noch weiter ausgedehnt hat. Wenn wir uns jetzt wieder diese Karte von USA näher zu Gemüte führen, da sehen wir jetzt mittlerweile, wie viel blau geworden ist. Alles, was hier blau ist, sind NATO-Staaten, und was so ganz hellblau ist, die Verbündeten noch dazu. Und man sieht, diese NATO hat sich in Europa systematisch ausgebreitet. Das schauen wir uns jetzt auf der Europakarte noch näher an. Wir schwenken also hinüber zur Europakarte wieder. Wenn wir jetzt diese grüne Farbe uns betrachten, das ist jetzt genau der Punkt, wo die USA Russland einen Nadelstich nach dem anderen versetzt hat. Wir haben ja gesagt, eigentlich war die NATO nach der Vereinigung der zwei deutschen Staaten hinfällig geworden. Denn wozu brauchst du das noch? Der Ost-West-Konflikt hat aufgehört, die zwei deutschen Staaten sind vereint, man ist in Frieden, es kann alles gedeihen, die Wirtschaft blüht. Und ja, aber das ist nicht etwas, was so ganz im Sinne der USA ist. Und deswegen nützen jetzt die USA diese Tendenzen aus, die da in den ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion, die da im Einflussbereich waren, die im Warschauer Paktstaaten waren, um die Stück um Stück da hineinzuholen in dieses Militärbündnis. Und man kommt also immer näher und näher an den russischen Bären heran. Nicht? Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, mittlerweile auch noch Kroatien. Die sind jetzt auf einmal alle NATO-Staaten. Warum hat sich die NATO überhaupt nicht aufgelöst? War eigentlich nicht mehr nötig. Da hat man etwas entdeckt von USA-Seite her. Es gibt Terroristen. Und um die zu bekämpfen, braucht es unbedingt die NATO. Man braucht immer einen Feind, denn wie willst du Rüstungsausgaben rechtfertigen, wenn es keinen Feind gibt? Jetzt gibt es zum Glück noch Terroristen, jetzt sage ich das ein wenig zynisch, um diese weitere militärische Präsenz aufrechtzuerhalten. Denn wenn alle in Frieden sind, was brauche ich noch Waffen, wenn sich alle vertragen? Nun, und jetzt rückt man dem russischen Bären mehr und mehr und mehr auf den Pelz. Buchstäblich, der Pelz. Jetzt haben wir hier Weißrussland. Und hier die Ukraine. Das sind jetzt also gewissermaßen die nächsten Kandidaten, um den USA-Vormarsch Richtung Russland voranzutreiben. Und dann ist man an der Grenze zu Russland. Und die Raketen fliegen ja heute weit. Es gibt ja Raketen, es gibt die Kurzstreckenraketen, Mittelstreckenraketen, Langstreckenraketen. Und von hier ist es dann nach Moskau nicht mehr allzu weit. Und damit kommen wir also in eine Konfliktphase ärgsten Ausmaßes, wo wir jetzt drinnen sind. Und das ist jetzt etwas, und darum ist Geschichte so bedeutsam. Ein Konflikt entsteht ja nicht einfach nur so. Nicht, wenn irgendwo plötzlich ein Ehekonflikt scheinbar plötzlich auftaucht, da hat sich ja was angesammelt über die Jahre. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es knistert und kracht und der Rosenkrieg da ist. Und das haben wir jetzt da. Es hat also eine Entwicklung gegeben und der springende Punkt, dass man bei der Vereinigung der beiden deutschen Staaten diese Regelung getroffen hat, keine weitere NATO-Osterweiterung mehr. Denn das ist praktisch Ausdehnung der USA in Europa. Weil die USA eben so bestrebt waren, dass nicht eine Einheit in Europa entsteht zwischen Deutschland und Russland, weil wenn die sich finden, dann erledigt sich alles Weitere, sondern man möchte wieder eigentlich eine Art kalten Krieg weiterführen von USA-Seite her. Und das hat sich jetzt sozusagen offenbart. Und die USA steuern. Und dadurch kam es jetzt zu dieser ganzen Auseinandersetzung, nachdem man 2014 hier in der Ukraine, da ist schon einiges vorausgegangen, war 2005 schon, da waren schon Turbulenzen, einmal russlandfreundliche Regierung, dann wieder westlich freundliche Regierung, das wechselt das so hin und her, aber seit 2014 ist das also mehr oder weniger zementiert, dass Ukraine, vor allem der westliche Teil, auch von der Bevölkerung her, sich nach Westen orientiert. Und das Ideale wäre, sich insgesamt europäisch zu orientieren. Aber die USA waren bestrebt, einen Keil hineinzutreiben. NATO, Russland. Dass es hier nicht ein Miteinander ist, weil dann ist das als eine große Wirtschaftsmacht zu führen. Und in dieser Phase von 1990 bis jetzt hat man natürlich enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland gepflegt, was jetzt auf einmal wieder alles abgeschnitten werden soll. USA steuert hier perfekt. und die EU sich zu Maßnahmen entschließt, wo man gedacht hat, das gibt's ja nicht. Vorher brauchen sie 10 Jahre, um sich zu einigen, und dann gibt's erst keine Einigung, und dann ist man 2 Stunden beisammen und man ist einig. Das ist ja seltsam, oder? Und was wir jetzt hier erleben, hätte auch ganz anders sich entwickeln können.
Es ist interessant zu sehen, dass die USA da so ein Interesse hat, da so einen Keil hineinzubringen, da wir die USA ja tatsächlich auch als biblische Macht kennen, die am Ende versucht, sozusagen Macht zu erlangen, Völker zu vereinen unter sich. Und da wäre jetzt natürlich interessant für uns, wenn wir vielleicht mal in der Bibel nachschauen, wie wird sich dieser Konflikt eigentlich weiterführen? Was wird die Zukunft eigentlich bringen? Welche biblischen Hinweise haben wir darauf?
Das finde ich sehr bedeutsam, dass wir hier ein wenig uns noch kurz das betrachten. Da gibt es einen Text im Lukas-Evangelium Kapitel 14. Und als gerade die russischen Truppen hier ihre Militärmanöver an der ukrainischen Grenze durchgeführt haben und man also schon diese Drohgebärden gesehen hat, wie hätte jetzt ein Rat von Jesus ausgesehen? Und da gibt es im Lukas-Evangelium Kapitel 14 einen ganz bedeutsamen Text. Und ich lese da die Verse 31 und 32. Das sind nur 2 Verse. Und da sagt Jesus: Welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Und das hat mich jetzt in der Zeit des Ukraine-Konflikts bewegt, der Text. Also was machst du jetzt, wenn du jetzt die Ukraine bist und jetzt merkst du, boah, da braut sich jetzt zusammen. Und die sind wesentlich stärker als wir. Was machen wir jetzt? Und Jesus sagt weiter, was soll man jetzt in so einer schwierigen Situation tun, wenn man merkt, da kommt eine Übermacht auf mich zu? Wenn ich also merke, die sind aber stärker. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Das finde ich faszinierend. Jesus gibt also einen Ratschlag, das ist Present Truth, aktuelle Wahrheit. Er gibt einen Rat, du wirst jetzt bedroht von einem Stärkeren, was willst du jetzt tun? Und Jesus sagt, lass dich nicht auf den Kampf ein, sondern bitte um Frieden und versuch zu verhandeln, die Friedensbedingungen auszuhandeln. Lass dich nicht auf einen Krieg ein. So, wenn wir aber jetzt an das denken, was wir gerade vorher gesagt haben, dass die USA daran interessiert sind, dass es hier nicht Frieden gibt, sondern dass Russland immer mehr in die Enge getrieben wird, dass der russische Bär am Ende in der Ecke steht. Es aber hier sehr enge Beziehungen gibt. Und ja, was jetzt? Jetzt kann man natürlich von USA-Seite her in Verbindung mit der EU, der verlängerte Arm, und in Verbindung mit der NATO, der verlängerte militärische Arm der USA, kann man jetzt natürlich das Gegenteil durchführen und der ukrainischen Führung klar machen, wir stärken euch, wir stützen euch, kämpft. Ich meine, hätte ja auch von USA-Seite her, die sich immer so fromm gibt, auch den Vers rüberbringen können. Bitte um Frieden, Friedensverhandlungen, Friedensbedingungen aushandeln. Aber das ist ja nicht im Sinne eines Mächtigen. Und das ist jetzt wieder so sehr interessant, wenn man in die Offenbarung hineinschaut. Ins Kapitel 13 sieht man hier zwei Supermächte der Endzeit. Und die zwei Supermächte sind von recht unterschiedlicher Konstellation. Denn die eine Supermacht ist von religiöser Natur, ist eine Religionsgemeinschaft. Und zwar hat sie einen Mann an der Spitze, der gerade im Begriff ist, all die verschiedenen Religionen der Welt, seien das jetzt die innerhalb der christlichen Konfession aufgespaltenen wie Orthodoxe und Protestanten, hineinzuholen in den römisch-katholischen Sog, aber auch den Islam hereinzuholen, den Buddhismus, den Hinduismus. Und der Papst ist dabei, all diese Weltreligionen unter seiner Führung zu steuern. Und die machen interessanterweise mit, wie wir das gesehen haben im Oktober letzten Jahres, 2021. Das war also spannend zu sehen, wen der Papst da alles zusammenholt. Zuerst alle führenden Religionsvertreter und dann wird die USA hergeholt. Dann kommt diese Spitzenführung der sieben Staaten, der G7, von USA ausgehend, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan, wo ursprünglich auch es G8 hieß, wo Russland dabei war, ursprünglich. Und die hat man schon diesen Staat hinausgemobbt. Natürlich die USA, versteht sie. Und dann gibt es die G20, da sind die Russen auch wieder drinnen. Und die haben sich alle beim Papst versammelt und dann kam man zu diesem COP26, diesem Klimagipfel in Glasgow in Schottland zusammen. Alle waren sie vorher beim Papst. Die Religionsvertreter, die G7, die G20 und der Papst hat die Linie vorgegeben. Das ist die eine Supermacht in Offenbarung Kapitel 13. Und die zweite Supermacht, die da auftaucht in Offenbarung 13, ab Vers 11, dieses andere Tier, das da aus der Erde aufsteigt, zwei Hörner hat wie ein Lamm. Es schaut also nach außen total friedlich aus. Aber was ist, kommt da am Ende? Es redet wie ein Drache. Und der Drache ist das Symbol für Satan. Und das macht die Sache prophetisch, biblisch, als Vorhersage unwahrscheinlich spannend. Wenn man sich das vorstellt. Ich meine, das ist vor 2000 Jahren dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos zugetragen worden, wie es am Ende sein wird, bevor Jesus Christus auf diesem Planeten wiederkommt. Und viele Leute haben gesagt, wie soll das funktionieren, nämlich in der Zeit des Kalten Krieges. Das sind zwei Supermächte, USA und Sowjetunion, die stehen sich gegenüber. Wenn der eine auf den Knopf drückt, sind wir alle tot. Und auf einmal zerbröselt eine Seite. Und dann ist die Chance für den großen Frieden. Weil das war ja ein Traum, was da 1990 ausgehandelt wurde. Zwei deutsche Staaten vereinen sich. Man braucht keine NATO mehr, man braucht keine Waffen mehr produzieren, wir vertragen uns. Die Mächtigsten in Frieden. Ja, aber es kann auch der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn der böse Nachbar es nicht will. Und jetzt habe ich den Eindruck, ist das so, ich habe deine Geschichte gelesen. Angenommen, du hast ein Familienhaus, ein Gartengrundstück. Dann kommt der Nachbar auf Besuch und sagt, komm mal mit mir. Komm mal vors Haus. Und dann gehst du hinaus mit ihm und sagst, riechst du das auch? Dann schnupperst du. Boah, da stinkt's ja bestialisch. Und dann gehst du dem Geruch nach, da kommt er noch stärker. Ja, richtig. Da liegt in deinem Garten eine tote Katze, halb verwest, ein Aas. Eine Geruchsentwicklung, umwerfend. Es stinkt in deinem Garten. Du bist ganz erschüttert. Gut, dass der freundliche Nachbar dich darauf aufmerksam gemacht hat. Was du aber noch nicht weißt, dass der freundliche Nachbar vielleicht gar nicht so freundlich ist, sondern er hat die tote Katze über den Zaun auf dein Grundstück geworfen und jetzt stinkt's bei dir. Das ist heimtückisch, oder? Und es stinkt bei dir. Jeder, der da kommt, sagt, bei dir stinkt. Ja, aber wer hat das verursacht? Wenn wir jetzt an diesen Ukraine-Konflikt denken, da hat also jemand im Hintergrund all die Jahre gezündelt. Das waren die USA. Aber jetzt stinkt's da. Aber wie? Und es wäre jetzt nicht ein Tropfen Blut geflossen. Es wäre jetzt nicht ein einziges Gebäude in der Ukraine zerstört worden. Man hätte das alles anders regeln können, oder? Wenn man sich an den Rat Jesu hält. Aber das war ja nicht das Ziel. Denn wir sind ja in einer wirtschaftlichen Entwicklung drinnen, seit der Finanzblase von 2008, wo ja alles schon am Zusammenbrechen war. Und jetzt ist es wieder am Zusammenbrechen. Und jetzt ist es gut, wenn es etwas gibt, was dann stinkt. Weil dann ist es deswegen, obwohl alles andere als das die wirkliche Ursache ist. Weil da hat ihm jemand die tote Katze über den Zaun geworfen. Aber die biblische Prophetie hat das schon vorausgesehen. Gott hat schon vor 2000 Jahren gewusst, wie das zu Ende geht. Und das ist das Besondere an ihm. Er hat das Vorherwissen. Er weiß, wie die Mächtigen ticken. Ja, man könnte Frieden machen. Man könnte alle Waffen zum Pflugscharen umschmieden, oder? Man spricht immer von Solidarität und gleichzeitig wird gehetzt. Das ist also so seltsam. Nach Offenbarung 13 bleiben am Ende diese zwei Supermächte übrig. Das Papsttum, das die Religionen vereint, und die USA, die die Staaten vereint. Und die zwei miteinander, die wollen der Welt den Stempel aufdrücken und die Richtung vorgeben. Dass es zu einer Weltregierung kommt. Und da wäre natürlich so ein friedliches Europa, wo Deutschland und Russland in Frieden vereint sind, das passt da nicht dazu. Darum hat man bewusst in diese Richtung das Ganze angefeuert, dass es jetzt letztlich übergekocht ist. Was mich daran, bei all der Tragik, was da jetzt gerade passiert, so mitnimmt, dass Gott die Dinge schon gesehen hat, wo es letztlich hinausläuft. Eine USA, die aussieht wie ein Lamm. Aber Gott weiß es. Eigentlich ist es ein Drache. Und wir sehen dann die Entwicklung, wenn man das da weiterliest. Am Ende, wenn du dich nicht fügst, wird es so sein, dass die zwei, Papsttum und USA, das die Welt steuert, so eng miteinander verbunden arbeiten werden, dass wenn du nicht auf ihrer Linie bist, kannst du weder kaufen noch verkaufen. Du bist also nicht im demokratischen Westen gelandet, sondern in einer klassischen Diktatur. Schaut nur aus wie ein Lamm, aber es redet wie ein Drache. Und das wird jetzt gerade offenbar. Wer hätte sich das gedacht, dass das so wird? Wir sind also in einer ganz, ganz spannenden Szene und in einer spannenden Phase der Weltgeschichte angekommen, wo sich immer mehr der allerletzten Ereignisse erfüllt. Und wenn man dann noch Matthäus 24 dazu zieht, merkt, was da am Ende sein wird. Kriege, Hungersnöte, Seuchen. Das ist ein interessanter Dreiklang. Kriege, Hungersnöte, Seuchen. Das ist es, was am Ende in dem Ganzen so in die Höhe kochen wird. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Aber Jesus hat gesagt, Wenn alle diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Ja, vielen Dank, Kurt Pieslinger. Es ist immer wieder eine Freude und faszinierend für mich, dich hier dabei zu haben und von dir zu lernen. Es ist faszinierend zu sehen, dass du uns jetzt mitgenommen hast in eine Reise, ja über 1000 Jahre in die Vergangenheit, uns ein bisschen erklärt hast, worum es eigentlich gerade geht in diesem Ukraine-Konflikt, wo er herkommt. Und dass wir auch sehen konnten, dass gerade versucht wird, so einen Krieg künstlich am Leben zu erhalten. Man sieht hier die satanische, teuflische Agenda dahinter, dass versucht wird, Konflikte zu schaffen, um eine neue Ordnung hervorzubringen. Und ich bin dir dankbar, dass du uns darüber aufklärst mit deinem Geschichtswissen und auch mit der Bibel. Also vielen herzlichen Dank dir, dass du dir für uns wieder die Zeit genommen hast.
Ich möchte mich auch herzlich bedanken beim ganzen Technikteam und dass ihr das möglich macht. Danke für diese Serie Eisberg voraus und für deine Moderation. Es ist eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten.
Es ist lieb zu hören. Vielen Dank. Also dir alles Gute und natürlich auch euch, liebe Zuschauer, vom Stream. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.